Diagnose Krebs ist ein Schicksalsschlag, der das Leben auf den Kopf stellt. Und zwar das von den Betroffenen wie von den Angehörigen. Zum Glück gibt es aber in unserem Gesundheitswesen ganz viele engagierte Menschen, die sich in dieser schwierigen Lebensphase um ihn kümmern. Ich bin Kurt Eschbacher und möchte mich mit dem Podcast «Nachgefragt» mit meinen Gästen über all die Aspekte unterhalten, die mit der Krankheit Krebs zusammenhängen. Fragen zur Medizin, zur Forschung, aber auch zu den wichtigen und manchmal unergründlichen Fragen, die wir Schicksal nennen. Jedes Gespräch soll neue Perspektiven aufmachen und hoffentlich mithelfen, anders über den Krebs zu reden und zu denken. Heute bin ich zu Gast im Institut für biomedizinische Ethik und Medizingeschichte in Zürich. Mir gegenüber sitzt Frau Prof. Nicola Bilder-Andorno. Sie ist Medizinerin und Philosophin. Und sie ist Vizedekanin Innovation und Digitalisierung der Uni Zürich. Ja, da, Frau Bilder-Andorno, kommt ja einiges zusammen an Aufgaben. Was ist dann für Sie das wichtigste Forschungsgebiet, an dem Sie im Moment arbeiten?
Im Augenblick ist für mich in der Medizinethik besonders wichtig die Frage, wie es uns gelingen kann, dass wir Patientenstimmen besser hören. Ich glaube, es gibt so einen Schatz an Erfahrungen, so viel, was Patientinnen und Patienten erleben, was sie unbedingt den Leuten, die in der Gesundheitsversorgung tätig sind, wieder rückspiegeln müssten. Ich glaube, dass ganz viel von dem Wissen verloren geht. Und wie wir das verhindern können, da sind wir dran.
Das klingt hochinteressant. Wie wollen Sie dann diese Informationen sammeln?
Ja, genau. Da gibt es ein großes Forschungsvorhaben, das wir jetzt seit ein paar Jahren bearbeiten. Und zwar geht es da darum, dass wir Patientinnen und Patienten zum Interview einladen. Das können Leute mit verschiedenen Erkrankungen sein. Krebs ist eine davon. Wir haben aber auch Interviews geführt mit Leuten mit Demenz oder mit Parkinson, mit ganz verschiedenen Erkrankungen. Und dann fragen wir die Leute, wie haben sie die Erkrankung erlebt? Wie haben Sie die Versorgung erlebt? Aber auch, haben Sie Nachrichten für die Menschen, die Sie versorgt haben in der Zeit, also fürs Gesundheitswesen? Und da kriegt man doch recht interessante Rückmeldungen.
Gut, dann haben wir ein aufgenommenes Interview und das wird irgendwo in einer Schublade versorgt oder was passiert dann mit dem weiter?
Genau das eben nicht, da sind wir so froh, weil normalerweise schaut ja unsere Arbeit an der Uni so aus, wir machen ein Projekt, wir führen diese Interviews, wir werten die aus und dann schreiben wir einen wissenschaftlichen Artikel, der kommt in irgendeiner Zeitschrift dann und dann lesen es ein paar Experten. Und genau das ist der Ansatz, über den wir hinaus möchten. Das heißt, die Interviews, die wir führen, die landen auf einem Server der Universität Zürich, also alles mit Datenschutz gut abgesprochen. Und dann kommen ausgewählte Elemente auf eine Website, die allen zugänglich ist. Das heißt, da kann man diese Stimmen einsehen oder auch nachhören. Zum Teil sind das Videoclips, Videoausschnitte, zum Teil sind es kurze Podcast-Ausschnitte. Also man hört sozusagen die Stimmen der Betroffenen oder auch nur ein Textzitat. Und all das passiert natürlich nur, wenn die Leute einverstanden sind. Aber man hört tatsächlich die Betroffenen selber, wie sie zu ihren Erfahrungen sprechen. Und ich glaube, das hat einen großen Erkenntnisgewinn, weil es hat ja nicht so große Glaubwürdigkeit wie die Leute, die bestimmte Dinge wirklich selbst erlebt haben. Und diese Quelle an Einsichten, die wollen wir unbedingt nutzen.
Die Patienten werden ja dann oft auch zu Spezialisten, was ihre Krankheit anbelangt, oder? Also sie haben dann ein relativ spezifisches Wissen, welche Therapie bei ihnen erfolgreich war, welche nicht so, wo sie gelitten haben. Das muss man ja dann zurückspielen zu den Ärzten oder zum Pflegepersonal, die solche Menschen behandeln. Wie machen Sie das?
Ja, genau. Das versuchen wir so vorzugehen, dass wir die Kernaussagen aus dieser Interviewserie, denn wir führen ja nicht nur dann ein Interview, sondern mit verschiedensten Leuten, die eine bestimmte Gesundheitskondition haben. Und dann können wir diese Kernaussagen zu einem bestimmten Thema herum zusammenschneiden, machen daraus einen kleinen Videofilm. Und den kann man dann natürlich zum Beispiel in einem Spital, die sagen, wir behandeln oder wir haben eine Intensivstation, behandeln an die Patienten. Wir würden gerne hören, was sagen die Leute denn eigentlich so. Dann können die gemeinsam den Film schauen Das wäre dann nicht unbedingt aus dem Spital, sondern auch von woanders her. Und dann kann man sagen, oh, hören wir solche Stimmen bei uns auch? Hätte das bei uns auch passieren können? Ist bei uns vielleicht auch ein Patient, der noch Jahre später darüber nachdenkt, wie er nackt auf dem Bett dann gesessen hat, lange, und wie ultra peinlich ihm das war? Also solche, jetzt im Negativen, solche Momente, aber es gibt natürlich auch sehr positive, die dann bestärken, die sagen, ja, da sind wir auf der richtigen Spur, wir machen es gut. Da lohnt sich sozusagen der Effort, den wir mit den Patienten treiben.
Und wie viele solcher Interviews sind dann schon gemacht worden oder stehen noch bevor?
Sie haben inzwischen über 200. Und das ist auch deswegen interessant, weil man inzwischen natürlich nicht nur die klassische Möglichkeit von den Sozialwissenschaften hat, wo jemand oder ein Team das sozusagen manuell auswerten muss. Normalerweise, früher hat es ja so ausgeschaut, man führt ein Interview, dann muss das jemand abtippen. Eine Riesenmenge Arbeit. Da gibt es spezielle Regeln, die Leute müssen speziell trainiert werden. Nachher muss man Zeile für Zeile dieses Interview durchgehen und dann, das heißt dann kodieren, schauen, was steckt denn da inhaltlich drin. Da muss man diese Codes immer wieder zu größeren Einheiten zusammenführen. Das alles ist so ein wissenschaftlicher Prozess. Nimmt sehr viel Zeit in Anspruch, ist auch nicht komplett sozusagen heute nicht mehr sozusagen nicht mehr gefragt, aber wir haben neue Möglichkeiten dazu, nämlich die automatisierte Analyse mittels künstlicher Intelligenz. Und natürlich muss man da aufpassen. Da gibt's, natürlich wissen wir alle, bei künstlicher Intelligenz kann auch mal was schiefgehen. Aber es gibt interessante neue Möglichkeiten, diese großen Datenmengen zu befragen.
Und wie finden Sie die Patientinnen und Patienten, die sich zur Verfügung stellen möchten?
Das ist ganz unterschiedlich. Zum Teil kommen Leute auf uns zu, die von dem Projekt gehört haben. Das Projekt heißt dipex.ch. Zum Teil gehen wir über die Spitäler oder die Gesundheitseinrichtungen, Reha-Einrichtungen und so weiter und werden über Ärztinnen und Ärzte oder auch über Pflegende vermittelt. Oder zum Teil auch über Patientenorganisationen. Das passiert auch, dass die das weitergeben. Aber häufig haben wir eigentlich keinen Mangel an Leuten, die gern sagen, ich möchte gern, ich habe so viel erlebt, ich möchte es einfach wirklich gern weitergeben. Und ich bin froh, dass mir mal einer zuhört. Das haben wir oft gehört. Am Schluss nochmal, es freut mich, dass jemand auch in der Ausführlichkeit zugehört hat. Nicht nur in 5 Minuten mal schnell irgendwas deponiert, sondern dass man sich zusammengesetzt hat und ausführlich darüber gesprochen hat, wie war es eigentlich.
Vielleicht noch für Menschen, die sich jetzt dafür interessieren, wo findet man ihre Anlaufstelle?
Man kann das im Internet ganz leicht abrufen. Das ist www.dipex.ch und das ist D-I-P-E-X, also dipex.ch.
Wunderbar. Sie sind, Frau Biele, sowohl Medizinerin, haben einen Doktortitel als Medizinerin und Philosophin. Bei welchem Beruf schlägt Ihr Herz höher?
Ich glaube, gerade beides zusammenzubringen, finde ich so spannend. Wenn ich das als Beispiel nenne, ich meine, in der Philosophie werden wir in der Analyse trainiert. Und es ist toll, wenn man einen Konflikt zum Beispiel analysieren kann. Zum Beispiel kann man sagen, wenn ein Patient bekommt eine therapeutische Option vorgeschlagen, die er zurückweist. Das ist so ein klassischer medizinethischer Fall. Und der Arzt versteht nicht, warum will der diese Therapie denn nicht, was machen wir denn jetzt? Können wir das einfach so akzeptieren? Dann stirbt er vielleicht am Ende noch, dann beschweren sich die Angehörigen, darf ich den ziehen lassen? Dann hat die Medizinethik sozusagen aus dieser philosophischen Perspektive gesagt, ja gut, das ist ein Konflikt zwischen dem Respekt vor der Autonomie und dem Wohltun. Und dann hat man darüber lange geredet und das besprochen und allein das schon mal so zu fassen als dieser Konflikt hat schon mal geholfen, solche Fälle überhaupt erst mal reflektieren zu können von auf der Seite der Ärzte. Aber jetzt kommt dann im Prinzip so ein bisschen eher die ärztliche Seite. Die Frage wäre dann, was machen wir denn in der Praxis damit? Wie gehen wir denn mit solchen Situationen um? Wie vermeiden wir vielleicht solche Situationen? Und da ist dann, sagen die Nähe zur Versorgung hilfreich, dass man sagt, wir brauchen ein Gespräch, wir brauchen ein strukturiertes Gespräch, dass man vielleicht nicht nur einem Patient jetzt eine Option oder ein Therapieangebot macht, nach dem Motto take it or leave it, sondern dass man sagt, allein ist, man muss klar sein, man ist auf Augenhöhe. Der Patient ist der Experte oder die Patientin Experte für die Erkrankung, für das, was ihr oder ihm wichtig ist. Und der Arzt kennt die therapeutischen Optionen, kennt die Literatur, die Studien, die es gibt, all diese Dinge und hat die Erfahrung mit anderen Patienten. Und jetzt haben wir also zwei Experten, die sprechen. Und sodass klar ist, beide müssen Input leisten. Dann muss erstmal aufgezeigt werden, welche Optionen haben wir denn? Wir können nichts machen. Wir können maximal sozusagen alles, das Neueste, das, alles, was da ist. Und dann gibt es noch viele Wege dazwischen. Und dann geht es darum, dann ist der Patient dran und muss sagen, ja gut, was ist mir wichtig und welche von diesen Optionen passt denn am besten zu meinen Prioritäten, zu meinen Präferenzen, zu meiner persönlichen Lebenssituation. Und so kann man dann gemeinsam den Weg raussuchen, der am besten stimmt. Und dann kommt man eben weg von dieser Situation, der Arzt sich vielleicht aufregt und sagt, der Patient, jetzt habe ich ihm die Möglichkeit gegeben, der Studie teilzunehmen, der wollte es nicht, dann will ich den auch gar nicht mehr sehen. Auf diese Weise können wir dann wirklich vermeiden, dann versteht der Arzt, was will der Patient, was ist ihm wichtig und so findet man wesentlich besser zusammen.
Also ich spüre jetzt so ein anderes Menschenbild, auch von den Kompetenzen her, dass ein Patient oder eine Patientin auch respektiert wird mit ihren Lebenskompetenzen, genauso wie der Arzt, der nicht mehr der Gott in Weiß ist. Wie schaffen Sie das dann auch in der Lehre umzusetzen, dass das dann auch Früchte trägt?
Also bei den Medizinstudierenden ist es ja ganz einfach, weil für die ist es ja völlig normal, weil die sehen sich ja noch, die sind ja wenn schon dann eher noch auf der Patientenseite von ihrem Leben her oder auf der Angehörigenseite. Und für die ist ja ganz klar, wenn der Patient irgendwas möchte, dann braucht es ja gute Gründe, warum wir es nicht wollen. Da haben wir eher vielleicht das Problem, dass unsere ganz jungen Studierenden vielleicht eher so ein bisschen auf der Seite einer sagen Konsumentenmedizin sind, dass die sagen, ja, wenn die Leute kommen und wollen das von mir und ich kann es, dann mache ich es halt. Da muss man vielleicht wieder umgekehrt sagen, ja, aber du musst nachher auch das verantworten können. Denn du musst nachher, wenn es schief geht, musst du auch mit dem leben, dass jetzt hier irgendwas passiert ist. Aber wie wir versuchen, dann nachher im Medizinstudium, dass die Leute diese Perspektive bewahren, ist unser Essaypreis. Wir haben einen Spender aus dem Tessin, der ihn übrigens an der Uni Zürich studiert hat, der Edio Postella, der hat uns einen Preis gestiftet. Und jedes Jahr laden wir unsere Erstjahres-Medizinstudierenden ein, dass sie eine kurze Geschichte schreiben, wie es war, als sie entweder Patientin oder Patient waren oder Angehörige. Sodass sie diese Perspektive nochmal ganz deutlich sich vor Augen führen. Wie hat es sich denn angefühlt, als wir relevante Info nicht hatten, als wir auf einmal unter Zeitdruck waren, als was passiert ist, was gar nicht der Wunsch von meiner Oma war, als sie dann ins Altenheim gekommen ist oder was auch immer. Und wir wollen damit wirklich sozusagen dieses Erlebnis im Gedächtnis verankern, damit, wenn sie dann die Seiten wechseln und dann Ärztinnen und Ärzte sind, dass sie einfach immer wieder dran denken, ich weiß doch so gut, wie es auf der anderen Seite vom Tisch war.
Es kommt jetzt eigentlich ein weiterer Player dazu, den es vor ein paar Jahren noch nicht gab. Das ist die künstliche Intelligenz. Dank den Algorithmen kann man unglaublich komplexe Datensätze analysieren, die dann für die Diagnose sehr wesentlich sind. Sie sind mit solchen Projekten auch involviert. Können Sie mir kurz erklären, an was Sie im Moment jetzt in dem Zusammenhang arbeiten, vielleicht auch gerade bezogen auf die Frage der Krebserkrankung?
Also was ich interessant finde, ist, dass wir, wenn wir die künstliche Intelligenz für eine personalisierte Medizin nutzen. Das heißt, wenn wir versuchen, ganz viel Informationen über das Genom von einer Person, über metabolische, also Stoffwechselprozesse, über andere vielleicht Informationen, wenn wir das alles versuchen zu nutzen, um Vorhersagen zu treffen, welche Therapie am besten funktioniert, dass wir das so oft eins vergessen, nämlich was die Person eigentlich möchte. Das heißt, wir personalisieren, aber lassen die Person außen vor. Das ist seit Jahren oder Jahrzehnten fast eigentlich bekannt, dass wir eigentlich mit personalisierter Medizin primär was Biologisches meinen. Und dennoch, jetzt gerade mit diesen Möglichkeiten der KI ist natürlich die Frage, können wir nicht auch diese Frage, was hätte eine Person gern gewollt, was ist denn dieser Person wichtig, kann man das oder wie kann man das am besten in diese Art von personalisierter Medizin mit reinbringen? Und jetzt ist natürlich, kann man sagen, wenn ein Patient zum Beispiel urteilsfähig ist und man kann ihn fragen, dann kann man sagen, lassen wir doch diese ganzen biologischen Sachen, das biologische Profil, das kann dann die KI machen. Und wenn es um die Präferenzen geht, dann sprechen wir halt mit der Person, ist klar. Aber was denn zum Beispiel, wenn die Person nicht nur urteilsfähig ist? Da wäre jetzt die Frage, bietet KI eine Möglichkeit, auch da Vorhersagen zu treffen? Welche Daten bräuchte denn die? Bräuchte die unsere Chatverläufe? Bräuchte die unsere Social-Media-Accounts? Also, und könnte, wie gut kann uns so eine KI kennenlernen, sodass wir auch den persönlichen Aspekt auch dann einbringen können in den Behandlungsentscheid, wenn die Person selber sich nicht mehr einbringen kann und wenn die Angehörigen entweder nicht da sind oder es auch nicht wissen.
Da läuten jetzt bei mir ein paar Alarmglocken und ich denke mir, wie ist denn das jetzt, meine persönliche Lebensgeschichte, die ja dann in der Krankheit auch eine Rolle spielt und ich kann die nicht mehr ausdrücken, man recherchiert die. Wie kann ich das kontrollieren, dass kein Missbrauch damit geschieht?
Absolut. Und das sind genau Themen, die aktuell bei uns in der Medizinethik so kontrovers diskutiert werden. Wenn Sie so in unsere renommiertesten Fachjournale schauen, zum Beispiel das American Journal of Bioethics, da gibt es aktuell große Kontroversen, da gibt es immer einen großen Artikel und dann so kleine, viele, viele kleine Kommentare dazu, die von den Kollegen im Feld geschrieben werden. Wir hatten neulich auch einen solchen Target-Artikel, heißen die. Und da gibt es ganz viele Kommentare genau zu, zum Beispiel zu dieser Frage, soll man eine persönliche Präferenzen, soll eine KI die versuchen, die vorherzusagen? Oder sollen wir das lieber bleiben lassen? Ist das zu privat? Aber wir müssen immer dann auch diese Systeme vergleichen, nicht gegen die beste aller möglichen Welten, sondern gegen den Status quo. Und der Status quo ist die Information, die man im Falle von einem urteilsunfähigen Patienten von den Angehörigen hat. Und wir wissen, dass die Angehörigen sich oft sehr schwer tun mit der Information. Und dass sie oft auch nicht genau wissen, dass sie oft Schuldgefühle haben, weil sie denken, oh, jetzt habe ich es vielleicht falsch entschieden. Dass es oft eine Überforderung darstellt. Und darum ist die Frage schon legitim. Kann künstliche Intelligenz da nicht alles erledigen, aber einen wertvollen Beitrag leisten? Und wenn ja, wie? Und der Datenschutz, den Sie gerade angesprochen haben, ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage. Und auch die Frage, wie viel darf ich das selber steuern? Und ich denke, darin besteht die große Herausforderung für alle von uns als Bürgerinnen und Bürger, dass wir künftig mit dieser Frage, wo sollen Daten über uns eigentlich gesammelt werden, mit dem Zweck, uns zu helfen, künftig gute Gesundheitsentscheidungen zu treffen. Welche Datenströme sollen da genutzt werden können? Wo wollen wir einen Riegel schieben? Wollen wir es überhaupt nutzen? Also, dass wir da so gut wie möglich informiert sind, das wird unter diesem Stichwort Digital Health Literacy oder Digital Literacy oft gefasst, dass wir also digital sozusagen Lesefähigkeit oder grundlegende Fähigkeiten haben, dass wir uns gut auskennen, damit wir unsere Rechte natürlich über diese Services zu entscheiden, auch wirklich wahrnehmen können.
Und wo stehen Sie da emotional? Also es ist für mich so wie eine ausführliche Patientenverfügung, mhm, inklusive Lebenslauf und Stimmprobe und auch positive oder negative Erfahrungen im Dasein.
Ich glaube, wir müssen es ausprobieren und lernen. Ich bin sehr neugierig, es würde mich interessieren, wie weit es geht. Aber ich glaube, wir können es nur rausfinden, indem wir mal ein paar Prototypen machen und dann die forschungsmäßig sehr intensiv begleiten und schauen, wie gut funktioniert es eigentlich. Denn es gibt viele Dinge, die zum Beispiel ChatGPT oder so jetzt kann, wo ich nie gedacht hätte, dass es möglich wäre. Vor 5 Jahren hätte ich nie gedacht, dass ich diese Art von Antworten, die ich jetzt von so einem dieser Chatspots bekomme, dass das möglich ist. Ich habe immer gedacht, das beschränkt sich auf so Sachen wie, wenn man irgendeine große Firma anruft und dann hat man eben keine Person am Telefon, sondern so irgendeinen blöden Chatbot, der völlig dumm einem das Gleiche dauernd wiedererzählt. Heutzutage, ein paar Jahre später, ist es ganz anders. Das heißt, ich glaube, wir müssen diesen technologischen Fortschritt eine Chance geben, aber nicht blind vertrauen, sondern ausprobieren, was geht und das wirklich in der Forschung evaluieren und dann auch schauen, wollen die Leute das? Ist das im Sinne? Und das ist ja auch heutzutage sehr, dass man die Partizipation sehr betont, zu Recht, dass man sagt, die Leute müssen frühzeitig in solche Forschungsprojekte involviert sein.
Heißt das, dass der Staat dann die Rolle spielt, um zu sagen, das geht oder das geht nicht? Oder wer ist dann die Instanz, die diese Voraussetzungen schafft?
Genau, es gibt die Regulierung, das ist total natürlich aktuell auch noch eine rechte Baustelle. Mhm. Es gibt natürlich Datenschutzregeln und all das, das ist natürlich nicht völlig neu. Es gibt ja von der EU auch einen neuen AI Act, also ein großes Gesetz zum Thema KI, das auch in der Schweiz natürlich sehr aufmerksam zur Kenntnis genommen worden ist, wo man nach Risiken unterscheidet, was schon mal wichtig ist, dass man sich überlegt, ist da vielleicht eine Innovation, die birgt nur sehr wenig Risiken, dann müssen wir es natürlich deutlich weniger regulieren. Oder geht es hier wirklich sowas drum, dass man zum Beispiel diese Frage, dass man die Leute durchleuchtet auf ihr soziales Verhalten und das dann eben die Risiken für die Vertraulichkeit birgt, dann hat man viel mehr Risiken. Und da müssen wir lernen, wie wir diese verschiedenen, es gibt ja so viele mögliche Anwendungen, die es gibt in diesem Feld, wo müssen wir die einsortieren in grobe Risikokategorien und was muss wie reguliert werden? Ganz wichtige Aufgabe.
Also da ist man wirklich noch nicht gerade im luftleeren Raum, aber noch am Suchen nach den richtigen Lösungen. Wenn ich bei der künstlichen Intelligenz verweilen darf, sie ist außerordentlich hilfreich, auch für diese personalisierte medizinische Versorgung. Und dort habe ich mir die Frage gestellt, was kann dann letztendlich die Maschine in der Diagnose besser als der Arzt?
Ja, und da kommt es extrem auf die Anwendung an. Wenn Sie sich vorstellen, zum Beispiel im Bereich der Bildgebung, wenn jetzt so eine Maschine trainiert worden ist an Millionen von Bildern, die sie eingespeist bekommen hat und wo sie sozusagen die richtige Lösung bekommen hat. Was ist eine Metastase, also eine Tochtergeschwulst, was irgendein anderer Knoten, der irrelevant ist, dann hat vielleicht ein einzelner Onkologe die noch nie so diese große Zahl an Bildern gesehen. Es kann also sein, dass so eine KI tatsächlich besser unterscheiden kann, was jetzt eine Metastase ist und was nicht. Aber was natürlich der Arzt kann, er hat den Patienten gesehen, er kann viel besser einordnen, was braucht denn diese Person, wie müssen wir jetzt da weiter vorgehen, wie muss ich kommunizieren, wen muss ich mit einbeziehen. Das alles gibt die KI natürlich nicht vor. Und man hat im letzten Jahrzehnt war es so eindrücklich, denn man hat einen Artikel nach dem anderen gesehen, wo dauernd stand, AI outperforms humans, also die KI performt besser als der Mensch mit Blick auf. Und dann ist eine ganz lange Liste von der Diagnostik im Bereich der Bildgebung, von sogar in verschiedenen im medizinischen Staatsexamen im amerikanischen. Also ganz viele Funktionen, wo auf einmal die KI besser geworden ist. Und dann hat man aber doch auch verstanden, dass noch besser es funktioniert, wenn man beide Intelligenzen sozusagen in einer guten Weise zusammenbringt, dass man da am besten profitieren kann. Uns fragen, okay, wenn jetzt der KI für bestimmte technische Dinge besser ist, wo braucht es den Menschen noch? Wo spielt uns das ressourcenfrei, zeitfrei, aufmerksamkeitfrei und wie müssen wir es gut koordinieren?
Wo ist dann die KI in der ganzen Krebsdiagnose am besten oder vielleicht sogar besser als der lebendige Mediziner?
Ich glaube, immer dann, wenn die KI mehr Daten hat, als der Mensch zur Verfügung hatte. Ich denke dann, und das ist eben speziell im Bereich einfach der Diagnostik, sei es jetzt Bildgebung, sei es, dass sie, wenn immer sie große Datenmengen verarbeiten müssen, dann ist die KI sicher ohne Zweifel überlegen. Aber ich glaube, es gibt auch Möglichkeiten, Digitales zu nutzen, wo gar nicht unbedingt KI drin sein muss, aber wo allein die Tatsache, dass wir Sachen digital verwalten können, uns neue Möglichkeiten eröffnen. Ich mache gerne ein Beispiel. Und zwar haben wir aktuell ein Projekt zusammen bei uns mit dem Unispital, wo es darum geht, wie können wir Patienten, die an einem Prostatakarzinom leiden, gut in Therapieentscheidungen einbeziehen. Denn manchmal gibt die Literatur auch keine klare Empfehlung, ob man jetzt zum Beispiel noch eine bestimmte Therapie noch dazu nehmen sollte. Die wirkt sich vielleicht negativ auf die Lebensqualität aus. Und die Frage ist dann, will ich das? Will ich mir das antun, weil ich dann vielleicht ein bisschen länger weniger Metastasen habe oder gar keine habe, aber dann habe ich die Nebenwirkungen. Und diese Gespräche werden ja aktuell einfach von Mensch zu Mensch geführt. Aber da gibt es jetzt natürlich gute Möglichkeiten mit Apps, zum Beispiel, dass man sagt, im Vorfeld, bevor ich so ein Gespräch führe, kann ich schon mal so ein bisschen mein Verständnis von der Situation eingeben. Ich kann schon mal sagen, was mir wichtig ist. Ich höre mir dann das Gespräch in der Medizin mit dem Mediziner, der Medizinerin nochmal an, kann das dann entsprechend dokumentieren. Das kann auch gleich in die Patientenakte rein. Und dann habe ich im Prinzip eine App, wo ich sofort auf den Knopf drücken kann, wenn ich sage, jetzt möchte ich diese Entscheidung nochmal wieder anschauen. Diese Nebenwirkungen werden mir jetzt zu viel und ich bräuchte jetzt bald einen Termin. Und das kann helfen zu triagieren, denn manchmal hat man dann den Termin dann in 6 Monaten oder wie auch immer. Und so können unsere Ärztinnen und Ärzte viel gezielter auf den einzelnen Patienten eingehen. Man kann Zeit, die man vielleicht vorher gebraucht hätte fürs Erklären, kann man vielleicht auslagern an eine App, die gut gestaltet ist und kann dann im Gespräch auf den Punkt kommen und hat ein Monitoring-System, das dann in der Patientenakte im Klinikinformationssystem einfach sagt, oh, bei dem Patienten musst du aufschauen, der hat in letzter Zeit öfter mal den roten Knopf gedrückt, der braucht dringend ein Gespräch. Und ich glaube, das sind so Möglichkeiten, wo wir auch noch ohne KI, einfach nur mit digitalen Tools, Versorgung deutlich verbessern können.
Und gibt es solche Apps bereits?
Also wir entwickeln gerade eine. Wir sind gerade dabei, den Prototypen zu programmieren, gemeinsam mit den Kollegen aus der Radioonkologie. Das ist ein Feld, in dem aktuell ganz, ganz intensiv geforscht wird.
Das heißt aber, es braucht für in dem Sinne fast jede Krebsform ein separates App. Habe ich das richtig verstanden?
Also für das jetzt ist eine sehr interessante Frage, weil man uns überlegt, können wir eigentlich genau für diese Art, das soll ja sozusagen die gemeinsame Entscheidungsfindung befördern, diese Art von App, kann das vielleicht, können wir da eine generische App dazu programmieren, sodass man dann sagen kann, nur die Inhalte müssen ausgetauscht werden. Und die Inhalte allein zu bekommen, ist gar nicht so trivial, weil die Kliniker müssen ja genau sagen, was muss in der App drinstehen. Welche Entscheidungen sind es denn? Was sind die Nebenwirkungen? Wie wahrscheinlich sind die? Wie allgemein kann man das sagen? Aber dann könnte man eigentlich so eine App nehmen und dann einfach die Inhalte austauschen und dann die für verschiedene Krebserkrankungen.
Das setzt aber gleichzeitig ein, sagen wir mal, sehr selbstständig denkenden Patienten voraus. Also es ist nicht mehr dieses Bild des Patienten, ich komme wie das Schaf zur Schlachtbank und da hilft mir jemand und dann geht es mir dann vielleicht besser, sondern es ist eine selbstbestimmte Person, die solche Möglichkeiten anwendet. Ist das dann in der Realität auch durchsetzbar, dass das gemacht wird?
Also zum einen zeigen Studien, dass viele Leute, gerade wenn wir jetzt, haben wir gerade von Prostatakrebs kurz gesprochen, dass gerade diese Population, diese Männer, die betroffen sind, sehr wohl in Entscheidungen einbezogen werden wollen. Sogar wenn es zum Beispiel um Einzelheiten der Bestrahlung zum Beispiel geht. Das ist ja eine Therapieform, die Bestrahlung. Und die wollen sogar auch, sind durchaus interessiert, mitzubestimmen, welche Strahlendosis zum Einsatz kommen könnte. Denn auch da gibt es ja ein Spektrum, wo man sagen kann, bisschen mehr Strahlung, vielleicht dann größere Chancen für ein längeres Intervall, in dem es eben keine Metastasen gibt, dafür ein bisschen mehr Nebenwirkungen. Und da gibt es eben so eine Bandbreite, wo der Arzt sagt, das kann ich verantwortungsvoll durchaus anbieten. Und der Patient könnte in der Bandbreite durchaus mit auswählen. Und es gibt Studien, die zeigen, dass durchaus, nicht alle Patienten natürlich, aber ein substanzieller Prozentsatz dieser Patienten sind durchaus interessiert zu sagen, doch, da möchte ich schon mitbestimmen. Aber es kommt natürlich ganz auf die Erkrankung an. Wenn es jemandem akut sehr schlecht geht, kann diese Person natürlich die Rolle aktuell nicht ausfüllen. Aber wenn jemand sagt, eigentlich so von der Befindlichkeit bin ich durchaus aktuell in der Lage, mich einzubringen, dann denken wir, und wir haben ja diese Studie, die wir dann mit der App durchführen, noch vor uns, aber wir denken, dass es ausreichend viele Leute gibt, die sich dafür interessieren, mitzuwirken. Voraussetzung ist, und das lernen wir immer wieder, es muss sehr, ich will nicht sagen simpel, aber es muss sehr klar gehalten sein, weil wir stecken in dem drin, wir machen uns berufsmäßig dauernd Gedanken, da könnte man das noch fragen und das noch abholen. Die Leute stehen ja ganz woanders, man hat ganz andere Sachen gerade im Kopf und es muss einfach, die App muss sehr, sehr gut designt sein, damit sie sehr klar ist und damit man je nach Alter, möchte man zum Beispiel auch nicht ganz viele Zeilen, ganz kleinen Text lesen. Man möchte auch nicht ewig über irgendeine Grafik rumknobeln. Man ist ja aktuell auch von seiner Krankheit betroffen und möchte damit auch nicht zu viel Zeit zubringen. Das heißt, man muss die extrem intuitiv und extrem gut einsichtig gestalten. Und dann denken wir, aber haben wir da eine super Chance, die Partizipation, die wir auf theoretischer Ebene immer einfordern, dann auch praktisch möglich zu machen.
Sie haben den Prostatakrebs erwähnt. Ich habe das Gefühl, das Gleiche ginge für den Brustkrebs oder Gebärmutterhalskrebs etc. Also für solche Art von Krebsen, die eine lange Behandlung zur Folge haben, aber während denen die Menschen oftmals auch daneben zum Glück ein normales Leben führen können.
Mhm. Absolut, genau, ganz genau. Wir sind auch dabei zu überlegen, ob wir jetzt diese App im Rahmen von dem Projekt dann eben auch für eine, zum Beispiel auch für Patienten mit einer bestimmten Form von Lungenkrebs anwenden können. Also das ist genau die Idee, sukzessive jetzt nacheinander zu schauen, für welche Krebserkrankungen das möglich ist. Und dann, wenn man sich jetzt noch ein Stückchen größer und ambitionierter denkt, wäre es ja eigentlich extrem spannend zu sehen, wie die Präferenzen der Leute sind. Wenn wir jetzt wirklich Studien machen könnten mit vielen Menschen, dann wird man vielleicht sehen, noch besser und klarer als wie bisher, wann ist eigentlich ein therapeutisches Angebot interessant für die Leute? wie viele Monate muss ich denn mit welcher Wahrscheinlichkeit gewinnen können, dass die Leute sagen, das ist es mir wert, dass mir dauernd schlecht ist oder dass ich keine Energie mehr habe oder was auch immer die Nebenwirkung sei. Und das kann natürlich dann wiederum die Medikamentenentwicklung beeinflussen, wenn dann zum Beispiel die pharmazeutische Industrie noch besser versteht, wann wollen es die Leute denn wirklich und wann ist vielleicht irgendwas am Markt auch gar nicht so gefragt, weil man unter Strich sagt, diese massiven Kopfschmerzen, das ist es mir nicht wert.
Dann würde sich eigentlich damit der Kreis fast schließen mit dem, was wir am Anfang besprochen haben, nämlich die Meinung und die Erfahrungen der Patienten integrieren in Behandlungstools und in dem Sinne diesen Austausch von Wissen digital zu ermöglichen, oder?
Ja, ganz genau. Und wir können das so viel lernen. Und es gibt einfach jede Menge Gelegenheiten.
Ich möchte noch einmal zu dieser Präzisionsmedizin zu reden kommen. Also wir analysieren die DNA, wir analysieren die Lebensweise der Patienten, Einzelheiten seiner Zellen, also gehen bis zum molekularen Teil. Das sind unglaublich viele Daten und am Schluss sollte ja eigentlich daraus sollten Vorschläge für Therapien resultieren, oder? Das ist so. Jetzt frage ich mich, ein Algorithmus, den man nicht genau kennt, kann ja auch manipuliert werden, dass die Therapie, wenn ich das als, ich male jetzt den Teufel an die Wand, als Hersteller eines bestimmten Mittels fördern möchte, dass da am Schluss vom Algorithmus etwas vorgeschlagen wird, das man vielleicht nicht als die beste Lösung deklarieren könnte. Mhm. Besteht diese Gefahr?
Die Gefahr besteht natürlich, dass das missbraucht werden kann. Ich meine, in der Vergangenheit war es dann vielleicht so, dass irgendwelche Pharma-Raps durch die Lande gezogen sind, die Ärzte bearbeitet haben, gegen den Kugelschreiber oder ein freies Mittagessen oder sonst irgendwie ihr Produkt zu bewerben. Und da war es natürlich auch in der Verantwortung der Industrie, nur Produkte zu versuchen, auch an die Leute zu bringen, die auch wirklich, wo sie auch wirklich dahinter stehen, dass die gut sind. Ähnlich, das wäre jetzt das Äquivalent, dass man sagt, da wird eine Art von unfairer Werbung betrieben, dass dann nachher die Empfehlung vielleicht, die algorithmische Empfehlung lautet, nimm Produkt B. Und der Hersteller der App hat halt dann den Vertrag vielleicht mit der Firma, die Produkt B herstellt. Und ich glaube, die Gefahr ist umso mehr gegeben, je mehr wir Blackbox-Algorithmen akzeptieren. Denn manchmal gibt es ja Algorithmen, wo man sagen kann, jeder kann nachvollziehen, wie, zumindest theoretisch, wie eine Entscheidung zustande kommt. Aber je mehr natürlich auch dann Firmen sagen, wir haben eine App generiert und was der Algorithmus genau, wie der genau ausschaut, das ist unser Firmengeheimnis. Dazu sagen wir gar nichts, weil damit wäre ja unser sozusagen unser Unique Selling Point weg. Das ist ja unser Produkt quasi. Desto heikler ist das letztlich, wenn wir nicht wissen, wie kommen denn Entscheidungen zustande und was informiert die.
Was sagt die Ethikerin dazu?
Ich glaube, da müssen wir richtig gut aufpassen, damit die tollen Chancen, die wir jetzt für unsere Gesundheitsversorgung haben, dass uns das nicht in den Bach runtergeht, weil wir einfach Tür und Tor für Partikularinteressen öffnen, die vielleicht dann von manchen, sicher nicht von allen, aber von manchen in einer unguten Weise genutzt werden. Und dann haben wir unterm Strich keinen Nutzen von diesen tollen neuen Möglichkeiten.
In Ihrer Forschungsarbeit sind Sie da bereits involviert, jetzt nicht in der Diagnostik, sondern in den Möglichkeiten der Therapie aufgrund solcher Informationen, die dann über künstliche Intelligenz verarbeitet werden?
Sie meinen die Möglichkeit von KI-gestützter Medikamentenentwicklung oder so?
Nein, Therapien für die Patienten.
Und im Sinne, dass die KI den Therapieentscheid sozusagen, oder die Therapieempfehlung geben würde.
Ja.
Ja, genau, das haben wir jetzt in unseren, in den Forschungsprojekten, die ich involviert bin, weniger, aber wir hatten es im Zusammenhang mit der Digital Society Initiative der Uni Zürich, die sich in einem interdisziplinären Projekt über ein Jahr lang hinweg mit verschiedenen Arbeitsgruppen mit der Frage befasst hat, wie sollen wir mit dem Thema digitale Zwillinge umgehen. Und digitale Zwillinge würden genau das leisten können, was Sie gerade beschreiben, nämlich die wüssten ganz viel über Sie, über mich, jeweils sagen wirklich ein Datenzwilling.
Also das ist etwas wie ein Avatar von mir.
Genau. Mhm. Es braucht gar nicht mal irgendeine Art von, sagen wir mal, von physischem Korrelat, aber sozusagen es gibt die Daten, es gibt so viel Daten wie möglich über Sie, über mich. Und daraus kann man dann natürlich mittels Algorithmen Vorhersagen treffen. Die Person wird, wenn sie das Medikament X nimmt, relativ wahrscheinlich an Nebenwirkung Y leiden. Das wäre vielleicht besser beim anderen Medikament, deswegen sollte diese Person eher mit dem anderen Medikament therapiert werden. Und da stellen sich natürlich auch die Frage, wie sollen diese Daten, diese großen Datenmengen generiert werden? Wann sollen die Patienten involviert werden? Wann muss ich eigentlich gefragt werden, ob die Daten in meinen Zwilling fließen dürfen? Wird es überhaupt ein Zwilling sein oder ist es vielleicht eher dezentral? Dass man sagt, es gibt an verschiedensten Stellen verschiedene Datensammlungen von mir, die dann spezifische Fragen beantworten können. Das ist augenblicklich sozusagen ein bisschen Zukunftsmusik. Darum macht man sich Gedanken. In 10 Jahren, denken wir, schaut das schon ganz anders aus. Und in diesem Digital Society Initiative Lab haben wir eben extra auch eine Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern, sodass wir auch diese Perspektive einbringen können. Und da ist auch rausgekommen, man wünscht sich sehr, dass man konsultiert wird, was diese Datensammlungen und Datenflüsse betrifft. Das ist zum einen, dass man sagen kann, man möchte, dass da was gesammelt wird oder nicht, dass es nicht die Arzt-Patient-Beziehung sozusagen unterminiert, dass es nicht, dass nachher nicht heißt, geh doch deinen Zwilling fragen, ich habe jetzt keine Zeit, sondern dass wir nach wie vor natürlich die Möglichkeit haben, mit einem Menschen unsere Probleme besprechen zu können. Das waren so Kernanliegen, die diese Gruppe an unser Labor zurückgetragen hat.
Also es sind da Zukunftsmusiken, die anklingen. Was ist dann von solchen therapeutischen Algorithmen bereits voll im Betrieb?
Also ziemlich sicher gibt es eine ganze Reihe von Algorithmen, die auch bereits von in verschiedenen Ländern muss man ja Anträge stellen, dass die dann auch genehmigt wird. Denn wenn ein Algorithmus wirklich eine therapeutische Empfehlung gibt, dann muss der auch gesichtet werden. Und meines Wissens gibt es in den USA eine Reihe von solchen Algorithmen, die bereits bewilligt worden sind, aber vieles ist auch noch in der Warteschleife.
Wie sehen Sie die Zukunft?
Ich glaube, dass ganz viel von dem, wie wir uns Versorgung vorstellen, dass sich ganz viel sehr radikal ändert. Wenn ich so denke, wenn ich als Kind über Medizin nachgedacht habe, dann gibt es halt da, ich denke so an Lego-Spielzeug oder so, da gibt es das Krankenhaus und da gibt es den Krankenwagen und dann gibt es den Arzt oder die Ärztin und so weiter. Und ich glaube, dass unser Gesundheitswesen sich durchaus deutlich ändern könnte, dass ganz viele Leute zum Beispiel für das Monitorisieren von irgendwelchen möglichen Komplikationen so gar nicht mehr unbedingt im Spital bleiben müssten, dass man vieles von dem, was mit Sensoren, vielleicht auch mobilen Sensoren möglich ist, dann auch gut zu Hause begleiten kann. Ich würde mir wünschen, dass möglichst viel mehr Leute dann auch zu Hause wirklich sein können und trotzdem, ohne dass sie deswegen größere Risiken eingehen, dass man sagen kann, ja, sobald sich von den Daten her was verschiebt, dann gibt es da auch wieder eine KI, die meldet dann, die sagt, oh, jetzt steigt das Risiko für eine Blutung, für was auch immer. Da müssen wir dann sofort auch wieder das Krankenhaus alarmieren und da muss man vielleicht nochmal reingehen. Aber man hat viel mehr Möglichkeiten, denke ich, zwischen ambulant, zu Hause, Reha und stationär hin und her zu gehen, sodass weniger der Fokus ist, auf, ich muss stationär versorgt werden. Ich glaube, dass es da wirklich gute Möglichkeiten gibt, mehr daheim zu machen und auch sich vielleicht selber mit dem, was einem wichtig ist, mehr einzubringen und mehr ins System zurückzuspeisen.
Das gilt aber natürlich primär für die Industriestaaten, die genügend erstens Geld haben, zweitens, es ist ja nicht ganz kostenlos, diese Art der spezialisierten Medizin, und zweitens auch einen hohen Stand der Technologisierung. Heißt das, die Welt wird immer stärker auseinanderdriften?
Also ganz viel von der Idee von personalisierter Medizin ist natürlich im Prinzip eine High-End-Medizin. Wenn ich sage, ich will nicht nur einfach eine Pille schlucken, sondern ich will die bestmögliche Pille für mich, dann setzt das natürlich schon einen hohen Level voraus. Auf der anderen Seite wissen wir, dass gerade auch in diesen Low- and Middle-Income-Countries, dass da natürlich auch da schon mit mobilen Geräten sehr viel auch an Versorgung möglich ist, in Gegenden, wo halt sonst es vielleicht schwierig wäre, einen Arzt zu treffen oder sich zum nächsten Gesundheitszentrum zu begeben, sodass ich auch glaube, dass diese Art von Innovation nicht in der gleichen Weise wie in Ländern, die sehr viel Geld in die Gesundheitsversorgung investieren können, aber doch auch in einer signifikanten Weise neue Möglichkeiten entstehen, dass man zum Beispiel eben auch mittels Sensoren, die vielleicht in so einer App auf dem Telefon, ist ja schon so viel drin, man kann ja schon das Foto von der Iris zeigen oder vom Auge und da wird schon so viel Information abgelesen. Ich könnte mir vorstellen, dass gerade auch Menschen zum Beispiel mit chronischen Erkrankungen auch in ärmeren Ländern dann einfach nur ein Bild schicken könnten oder eben über eine App Dinge auswerten lassen könnten, sodass man auch da sehr gezielt dann vorgehen kann. Dass man nicht sagt, jemand ist jetzt 4 Stunden irgendwo hin, ewig lang mit großem Aufwand und man hat festgestellt, dass es doch nichts war. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch da dann Ressourcen, auch wenn sie knapper sind, gezielter einsetzen können und dann unterm Strich mehr Nutzen bewirken für die Leute.
Also kann man sagen, künstliche Intelligenz und diese Möglichkeit der Datenverarbeitung, die braucht ja auch Apparaturen, die das überhaupt machen können, ist ein Geschenk an die Menschheit?
Solange wir schlau damit umgehen und kritisch bleiben und uns immer wieder fragen, wollen wir es so einsetzen, muss es ein bisschen anders sein, denke ich, ja, absolut. Ich glaube, das kann ein tolles Geschenk sein.
Das heißt auch, man muss sich eine Meinung bilden.
Ganz genau.
In dem Sinne danke ich Ihnen, Frau Bieler, dass Sie mitgeholfen haben, dass ich mir eine Meinung bilden konnte. Und ich denke mir, ganz viele der Zuhörerinnen und Zuhörer werden mir beipflichten. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Hat Ihnen das Gespräch gefallen und möchtet ihr noch anderen Gästen zuhören? Dann abonniert doch am besten meinen Podcast. Ihr findet ihn auf allen gängigen Streaming-Plattformen. Und wenn ihr Anregungen habt oder Menschen kennt, die zu diesem Thema etwas zu sagen haben, dann schreibt mir doch auf eschbacher.nachgefragt@gmx.ch. Ich möchte mich auch noch bei unserer Sponsorin herzlich bedanken. Ibsen hat die Serie nämlich möglich gemacht. Und jetzt freue ich mich, euch wieder dabei zu haben, wenn es zum nächsten Mal heisst, nachgefragt. Habt's gut, euer Kurt Eschbacher.